Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopotsch und ich freue mich sehr, heute mit Ralf Boxmüller hier zu sein. Hallo Herr Boxmüller, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Kopotsch, vielen Dank.
Herr Boxmüller, die Zuschauer kennen Sie eventuell vom anderen Kanal Renewable Rendite, von der Konkurrenz sozusagen, aber dort haben mir Ihre Videos so gut gefallen, dass ich dachte, wir müssen jetzt auch mal über die Märkte reden und es gibt einen ganz bestimmten Anlass dazu. Lassen Sie mich Sie aber noch ganz kurz vorstellen. Sie sind seit 2003 Partner der PSM Vermögensverwaltung in Grünwald bei München, einer der oder sogar der ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Das stimmt ja so, oder?
Das ist richtig, ja. Also bankenunabhängig gibt es keine älteren Verwalter als uns.
Und dieses Wissen wollen wir heute nutzen, denn an der Börse ist einiges los. Lassen Sie uns vielleicht mit drei ganz kurzen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten, bevor wir dann allgemeiner werden. Herr Boxmüller, für den Rest des Jahres sollten Anleger
die Chance nutzen, die jetzige Erholung zum Abbau von Risikopositionen zu nutzen.
Gold wird bald?
Gold wird bald fallen, weil es in einer gewissen Grundeuphorie jetzt ist und wahrscheinlich vielleicht noch auf etwa 2500 steigt, aber dann doch einige hundert Dollar abgeben wird. Dafür sprechen sehr viele verschiedene Indikationen.
Und in Deutschland sind wir wirtschaftlich aktuell?
In einer schwierigen Lage. Das lässt sich nicht in wenigen Worten erzählen, aber natürlich vor allen Dingen die Unternehmen haben Probleme, weil sie in vielen Bereichen auch von der Politik behindert werden.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, Herr Boxmüller, und wir haben auch im Vorgespräch kurz drüber geredet. Ich hatte Sie beim Kollegen Renewable Rendite gesehen, beim Kollegen Clemens Schömann-Fink. Grüße gehen an dieser Stelle raus und ich dachte, da muss ich auch unbedingt mit Ihnen sprechen. Denn im letzten Video bei Clemens haben Sie vor wenigen Wochen gesagt, es besteht riesiges Enttäuschungspotenzial. Und damit hatten Sie recht, denn praktisch in den nächsten Tagen ging es dann an der Börse bergab. War das nur Glück? War das gutes Timing? Wie haben Sie das gemacht?
Naja, man braucht auch ein bisschen Glück. Ich hatte ja bei dem Interview erwähnt, dass man natürlich nie genau voraussagen kann, wann eine solche Euphorie endet. Dass es sich um eine Euphorie handelt, das hatte ich ja entsprechend ausgeführt und da ist jetzt eine gewisse Abkühlung, eine erste Abkühlung, sage ich ganz bewusst, hat stattgefunden. Das wird aber nicht die letzte sein. Das heißt, nach einer gegenwärtigen Erholung, die wir bekommen, die jetzt gerade schon läuft, wird es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine zweite Abwärtswelle geben, die auch unter die Tiefs der ersten Abwärtswelle führt.
Was hatte Sie ganz kurz zusammengefasst für die Zuschauer, die das Video nicht gesehen hatten, sozusagen dazu veranlasst zu sagen, also ab jetzt geht's aber bergab. Was waren die wichtigsten Faktoren?
Ja, also eine Euphorie erkennt man immer daran, dass egal welche Nachrichten kommen, ob gut oder schlecht, die Börse einfach weiter steigt. Ja. Und das war ja vor allen Dingen so bis Mitte Juli der Fall. Ja. Es konnten schlechte Nachrichten kommen, die wurden gefeiert, es konnten gute Nachrichten kommen, die wurden gefeiert. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, das ist meistens die Endphase. Und man sieht eben dann auch, wer kauft zum Schluss. Und das sind eben dann schon sehr häufig die unerfahrenen Kleinanleger, die auch von den Bewertungen der Unternehmen an der Börse nichts verstehen, weil sie das einfach auch nicht gelernt haben, sondern die kaufen dann tatsächlich einfach deshalb, weil alles steigt. Und wir haben ja eine sehr große Konzentration nach wie vor. Wir haben die noch größer gehabt vor einigen Wochen auf ganz wenige Unternehmen weltweit, vor allen Dingen in den USA, aber auch teilweise noch in Taiwan und einigen wenigen anderen befinden sich große Unternehmen, hauptsächlich aus dem Tech-Bereich, die halt massiv gekauft wurden seit Jahren. Und die natürlich in gewaltige Überbewertungen hineingewachsen sind, wo also die Bewertungen mit dem realen Umfeld nicht mehr übereinstimmen.
Als nächste Frage hatte ich mir eigentlich notiert, ist denn durch diesen Abverkauf jetzt das Enttäuschungspotenzial entwichen? Da haben Sie eigentlich schon gesagt, naja, nur zum Teil, es dürfte jetzt vermutlich eine Erholung geben, bevor dann eine zweite Welle kommt, die Märkte sogar nochmal unter den ersten Tiefpunkt drückt.
So ist es. Davon ist auszugehen. Denn an den fundamentalen Gründen, die mich vor ein paar Wochen veranlasst haben, vorsichtig zu sein und auch den Zusehern zur Vorsicht zu raten, hat sich bis jetzt relativ wenig geändert. Man muss ja immer einen Schritt zurücktreten und schauen, was ist eigentlich passiert. Bisher haben wir ja im Grunde genommen gerade mal die Gewinne der letzten 3-4 Monate abgegeben. Das ist eigentlich gar nichts, wenn man sich anschaut, wie die Märkte gelaufen sind seit Oktober 2022. Nehmen wir den Nasdaq, der hat sich fast verdoppelt von 10.500 auf 20.600. Das sind fast 100%. Von denen hat er jetzt auf dem Stand von heute etwa 10% abgegeben. Das heißt, das ist ja nicht viel. Und die Bewertungen haben sich dadurch auch nur geringfügig nach unten verändert. Und sie beruhen ja vor allen Dingen darauf, dass gewisse Annahmen über die Gewinne in den nächsten 12 bis 24 Monaten gemacht werden, die aus unserer Sicht eben auch nicht eintreffen werden. Das heißt, die heutigen Bewertungen sind ohnehin noch hoch, vor allen Dingen in den USA, weniger in Europa und weniger in Deutschland, aber eben in den USA nach wie vor sehr hoch. Und sie beruhen auf aus unserer Sicht viel zu hohen Gewinnannahmen für die nächsten 12 bis 24 Monaten. Was daran liegt, dass die Konjunkturentwicklung anders verlaufen wird, aus unserer Sicht, als es die meisten annehmen.
Wie könnte die denn dann verlaufen und warum täuschen sich da aus Ihrer Sicht viele jetzt bei der Annahme der Konjunkturentwicklung?
Also die Weltkonjunktur ist unseres Erachtens in ziemlichen Schwierigkeiten, weil wir ja fast parallel im Moment einen Wirtschaftsabschwung haben. Fangen wir mal mit den Chinesen an. Die Chinesen haben uns ja sozusagen in der letzten Wirtschaftskrise 2008, 2009 durch riesige Investitionsprogramme damals haben die Weltwirtschaft gerettet, wenn man so will, ja, und dann ab 2010 wieder einen entsprechenden Aufschwung generiert. Das können sie diesmal nicht, weil sie selber in großen Schwierigkeiten stecken. Das heißt, der Immobilienmarkt, die Umsätze sind auf ein 60-70% tieferes Niveau wie vor 2 Jahren gefallen. Die Preise sind immer noch für die Neubauten 4-5% im Minus auf 12-Monats-Sicht. Der ganze Immobiliensektor, der in der Spitze ein Gewicht hatte von fast 30% am gesamten Wirtschaftswachstum oder an der gesamten Wirtschaft Chinas, ist nach wie vor in Schwierigkeiten. Hier haben die Chinesen alle Hände voll zu tun, das überhaupt in irgendeiner Form zu stabilisieren. Sie versuchen, das über den Export zu kompensieren. Das gefällt natürlich aber vielen Ländern nicht, denn über die verschiedenen Waren, die sie da billig produzieren, versuchen sie die Welt mit diesen Waren zu überschwemmen. Und da gibt es natürlich jetzt Gegenwehr, sowohl bei den Europäern als auch bei den Amerikanern. Und je nach Wahlausgang am 5.11. in Amerika werden sich hier auch dann die Probleme zwischen den Amerikanern und den Chinesen massiv vertiefen, wenn Herr Trump drankommt. Sonst auch, selbst wenn Frau Harris drankommt, ist auch da eine Verschärfung der Situation zu erwarten. Wir haben ansonsten, wenn Sie sich anschauen, die Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie weltweit, die sind alle unter 50. Das heißt, wir haben es mit einer Schrumpfung in der Industrie zu tun, auch ganz massiv hier in Deutschland. Und insofern wird eine deutliche Abschwächung der Weltwirtschaft sich fortsetzen. Und in den USA war man ja bis vor kurzem noch der Überzeugung, oder die meisten sind es immer noch, dass dort keine Rezession kommen wird. Aus unserer Sicht steht die aber vor der Tür.
Wenn ich da einmal einhaken kann, Herr Boxmüller, was ist denn beim amerikanischen Wirtschaftswachstum, auch Stichwort Konsumenten, aus Ihrer Sicht das Problem?
Ja, Sie haben in den letzten Wochen einige Unternehmensberichte bekommen von Vorständen in den USA auf verschiedenen Ebenen, die ganz klar gesagt haben, dass der Konsument anfängt zu schwächeln, in Anführungsstrichen. Also McDonald's hat von sinkenden Umsätzen gesprochen, Starbucks, auch die Reisebranche. Und die Aktien sind dann auch entsprechend stark abgestraft worden. Na gut, und das zeigt schon so ein bisschen, wo es hingeht. Der Konsument ist in Schwierigkeiten. Zum einen sind die Zinsen natürlich zu hoch. Er muss einen hohen Prozentsatz auf seine Kredite in Relation zu seinem Finanzeinkommen bezahlen. Zum anderen hat er ja im Rahmen der Covid-Krise vom amerikanischen Staat damals enorme Hilfen bekommen. Das waren teilweise bis zu $500 in der Woche, insgesamt knapp $40.000 pro Haushalt. Und diese Covid-Hilfen, die damals ja gespart wurden im Wesentlichen, weil man ja gar nicht raus konnte aufgrund der verschiedenen Lockdowns, die sind jetzt im ersten Halbjahr 2024 aufgebraucht, jedenfalls weitestgehend. Sodass die Leute jetzt eben schon wieder entspart haben massiv. Die Sparquote ist fast auf dem historischen Tief von 3,6%. Und das wird sie in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch dazu zwingen, eben wieder mehr zu sparen und den Konsum etwas einzuschränken. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Man sieht auch die Konsumschwäche oder die Schwierigkeiten, in der die Konsumenten stecken, sieht man auch daran, dass sie zum Teil ihre Kredite nur noch schwach oder gar nicht bedienen. Und zwar auch inzwischen sogar die Hypothekenkredite, die ja mit fast $12 Billionen den höchsten Anteil an den Krediten der Konsumenten oder der Haushalte haben. Hier haben wir einen Anstieg von fast 1,5% auf 12 Billionen. Das sind 180 Milliarden Hypothekenkredite, die derzeit nicht oder nur mit erheblicher Zeitverzögerung bedient werden. Das gleiche bei Kreditkartenkrediten, die auf ein neues Hoch gestiegen sind von 1,1 Billionen. Das heißt, man merkt an vielen Ecken, dass es die breite Masse der Konsumenten im Moment vor allen Dingen durch die Zinsen zwickt. Mhm. Und das ist etwas, was für die amerikanische Wirtschaft von großer Bedeutung ist, weil, wie gesagt, die amerikanische Wirtschaft zu 70% vom Konsumenten bestimmt.
Ja. Könnte da denn dann aber nicht, und das war ja so ein bisschen die Hoffnung, finde ich, in den letzten Tagen von den Aktienmärkten, dann wieder die Fed bzw. die Zentralbanken auf der Welt in die Bresche springen, mehr Liquidität bereitstellen, die Zinsen stärker sinken, wo das ja praktisch so ein bisschen erwartet wurde, sind ja die Aktienmärkte jetzt auch direkt wieder nach oben geschossen.
Genau, also das wird natürlich passieren. Die Notenbanken werden in den nächsten Monaten die Zinsen weiter senken. Das wird allerdings nicht den Effekt haben, den sich die Leute versprechen, weil der Grund, warum sie die Zinsen senken werden, werden eben rezessive Tendenzen sein. Und in Bezug auf die amerikanische Börse ist es so gewesen in der Vergangenheit, wenn die Notenbanken nach langer Zeit, und das war jetzt sehr lange, die Zinsen senken und wir haben in ein rezessives Umfeld, dann fallen die Börsen. Das ist klar nachvollziehbar, statistisch, dass es so war in der Vergangenheit. Das heißt, man sollte sich von der Zinssenkung im September keine Börsenhoss versprechen, sondern es könnte sogar genau das Gegenteil passieren, weil der Grund für die Zinssenkung ist ja eine rezessive Tendenz in der Wirtschaft. Mhm. Ja. Und insofern, das ist der eine Grund, warum Zinssenkungen alleine die Börse dann nicht wieder aufrichten werden. Ja, und der weitere Grund ist natürlich der, die Zinsen wurden so schnell angehoben von den Notenbanken in Amerika von 0 auf 5,25 oder 5,5. Und in Europa von der EZB auch von nahe 0 auf 4,5. Die allermeisten Finanzierungen der Haushalte und auch der Unternehmen wurden natürlich in der Nullzins- und Minuszinsphase abgeschlossen. Das heißt, die Finanzierung, die Refinanzierung, die jetzt anstehen, sorgen immer noch für erheblich teurere Finanzierungskosten bei den Konsumenten und bei den Unternehmen, selbst wenn die Notenbanken die Zinsen jetzt senken. Das heißt, wenn die Notenbank den Zins von 5,5 vielleicht in einer ersten Stufe auf 5 zurücknimmt im September um 0,5%, was gar nicht unbedingt sicher ist, kann auch vielleicht nur 0,25% sein, dann sind die Zinsen immer noch so viel höher wie die meisten Finanzierungen, die abgeschlossen worden sind, dass das also keinen Entlastungseffekt hat. Da müssen die Zinsen schon gewaltig gesenkt werden in ganz kurzer Zeit, dass es wirklich zu einem Entlastungseffekt kommt. Und wir haben ja im Unternehmensbereich dieses Jahr ungefähr 1.500 Milliarden Dollar neue Unternehmensfinanzierung bzw. Refinanzierung, die wir machen müssen im amerikanischen Unternehmensbereich. Nächstes Jahr werden das sogar 2.500 Milliarden sein. Und das alles immer noch zu deutlich, im Regelfall deutlich höheren Kosten als bisher, selbst bei Zinssenkungen. Und das ist das Neue an dieser Phase, die wir jetzt haben, ist eben, dass die Zinsen so brutal schnell erhöht worden sind, dass die allermeisten eben deutlich niedrigere Finanzierungen haben und selbst bei Zinssenkungen immer noch erheblich teurere Kredite aufnehmen.
Was ich da fragen möchte, weil irgendwie kam mir das so ein bisschen vor, es bestehen im Moment zwei Investmentwelten. Einmal die der professionellen Anleger, die auch sehr düster sehen, sage ich jetzt mal, die aber auch einen Blick immer auf die Zinsen haben, und die der Privatanleger, die praktisch nur im Moment so diesen KI-Hype und Tech-Hype sehen und da immer weiter kaufen und kaufen und kaufen. Ja. Fallen da im Moment so zwei Welten aufeinander?
Naja, die professionellen Anleger sind nicht zwangsläufig, was die Performance betrifft, besser als die privaten Anleger. Das kann man so nicht sagen. Auch bei den professionellen Anlegern gibt es absolute Zykliker. Und sie haben vor allen Dingen, wenn sie sich mal den Fondsbereich anschauen, natürlich dann diesen wahnsinnigen Investitionsdruck, den die Fondsmanager haben. Gerade wenn die Börse so euphorisch läuft, wie bis Mitte Juli, dann müssen sie nach Möglichkeit ihre letzte Liquidität noch investieren. Das konnten sie in den USA sehr gut sehen. Die amerikanischen Aktienfonds sind auf einem absoluten historischen 100-Jahres-Tief, was die Liquidität betrifft, mit 1,3%. Das heißt, da darf an der Börse gar nichts passieren. Dann müssen diese Leute bei Rückgaben von Fondsanteilen quasi in eine schwache Börse hineinverkaufen. Ja.
Was machen Sie denn dann aktuell, wenn ich fragen darf, bei der PSM Vermögensverwaltung? Also wie gehen Sie mit der Lage um? Was raten Sie Ihren Kunden?
Ja, wir waren gut vorbereitet, weil wir natürlich, wie gesagt, aufgrund von über knapp 60 Jahren Erfahrung inzwischen einigermaßen einschätzen können, ob wir uns in einer Euphorie befinden oder nicht, oder ob wir uns im Umgekehrt dann eben auch in der Panik befinden. Und es gab einfach zu viele Signale, die eine Euphorie und auch eine Überbewertung der Börse aufgezeigt haben. Wir haben ja sehr hohe Bewertung nach wie vor, auch nach der Korrektur. Ja, wir haben bei den Magnificent Seven sind wir immer noch bei einer PE von wahrscheinlich knapp unter 30. Die normalen Aktien in den USA sind mit dem 18-19-fachen bewertet. Das ist auch etwa 10% höher als historisch. Aber wie gesagt, auf Gewinnerwartungen, die wir so nicht sehen. Also die Gewinne werden auch entsprechend nicht so eintreffen, wie das jetzt allgemein erwartet wird, aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche in den USA und auch der weltwirtschaftlichen Schwäche. Insofern haben wir uns rechtzeitig aus allem verabschiedet, was Hype betrifft. Wir sind ja ohnehin ein sehr werterhaltender Verwalter und haben auch immer einen gewissen festverzinslichen Anteil, der ja auch wieder gut verzinst wird, sowohl in den USA als auch in Europa. Und da stehen wir im Moment mit dem ganz großen Teil an der Seitenlinie, bis die Überbewertung an den Börsen und vor allen Dingen die Euphorie auch im KI-Bereich sich geklärt hat. Das dürfte in den nächsten Monaten geschehen und dann dürfte es wieder interessant sein, einzusteigen. Wir haben darüber hinaus noch einen Goldanteil von 10%, der war deutlich höher. Den haben wir abgebaut. Wir haben auch das Silber entsprechend inzwischen auch komplett abgebaut, über $30 noch. Und insofern stehen wir mit dem Großteil des Geldes gut verzinst an der Seitenlinie und warten, wie sich diese ganze Euphorie-Situation dann auflösen wird.
Das fand ich nämlich spannend und darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, denn Anfang sagten Sie ja, Gold war auch in der Euphorie, da sehen Sie jetzt auch aktuell weniger Potenzial.
So ist es. Es ist letztlich eine Art Grundbestand von ca. 10%, weil wir ja auch, weil Gold einfach nachhaltig eine gute Diversifikation für das Portfolio darstellt. Gold hat nur dann eine positive Korrelation mit den Aktienmärkten, wenn es wirklich liquiditätsbedingt einfach zu einem Totalausverkauf käme, wie wir den das letzte Mal im November 2008 hatten, wo einfach die Liquiditätskrise dann so groß war, dass die Leute einfach alles verkauft haben. Da ist dann auch Gold im vierten Quartal 2008 über 30% gefallen in wenigen Wochen. Normalerweise hat Gold aber eben eine sehr gute Schutzfunktion für das Portfolio und auch eine gute Diversifikationsfunktion für das Portfolio. Und insofern halten wir immer einen gewissen Grundanteil von 5-10%, der wird dauerhaft durchgehalten. Den haben wir auch schon sehr früh, Ende 2003, für die Kunden gekauft. Bei einem Unzenpreis von $380 sind wir damals eingestiegen, nachweislich. Insofern kann man dann auch wieder auch beim Gold Abschwünge dann dazu nutzen, um sich das ins Portfolio zu kaufen, sofern man noch kein Gold hat. Denn Gold hat vor allen Dingen eine ganz wichtige Funktion, wenn man nach vorne schaut. Es hat kein Bonitätsrisiko. Das heißt, Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Ihnen irgendjemand Zinsen zahlt oder dass der vielleicht pleite geht oder was auch immer, was in dem rezessiven Umfeld, in dem das wir hineinlaufen und in dem wir bereits auch sind, immer wichtiger wird. Sie haben es jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, selbst die Investment-Grade-Anleihen erhöhen im Moment den Spread zu den sicheren Staatsanleihen.
Auf was für Bewertungsniveaus, weil Sie das eben angesprochen haben, müssten die Börsen denn ungefähr fallen, dass Sie sagen, aha, da wird es jetzt für uns dann auch wieder interessant.
Genau. Das muss natürlich in Übereinstimmung sein mit den Gewinnerwartungen. Die müssen erstmal kräftig nach unten genommen werden, weil die einfach nicht stimmen und damit natürlich auch die aktuell ausgewiesenen PEs sozusagen aus unserer Sicht falsch sind. Insofern ist das ein Gemisch aus den Gewinnerwartungen und den Kursen. Das muss man quasi selbst finden in den nächsten 2-3 Quartalen, wo das dann hinlaufen kann und wie das dann ausschaut. Also insofern, da kann man keine Niveaus angeben, weil, wie gesagt, dann müsste man eine sehr klare Aussage machen darüber, wie genau die Gewinne sich entwickeln. Dass sie sich aber deutlich schwächer entwickeln werden als das, was jetzt erwartet wird, das halten wir für sehr wahrscheinlich. Insofern muss man sich die Lage einfach sukzessive anschauen. Es ist durchaus möglich, dass wir unter das bisher erreichte Niveau nochmal weitere 10% im wenigsten Fall fallen, unter Umständen noch mehr. Kommt alles darauf an, wie sich die Situation entwickelt. Wie Sie wissen, haben wir ja auch neben der ganzen ökonomischen Probleme, die wir in Deutschland und auch in Europa und überall haben, haben wir natürlich auch geopolitische Probleme, die im Moment überhaupt keine Rolle spielen in der Betrachtung der Leute, die sich aber aus unserer Sicht ziemlich zuspitzen. Sowohl was den Ukraine-Krieg betrifft, als auch was den Nahosten betrifft, ist da jederzeit eine Eskalation möglich und die könnte dann schon auch übergreifen auf die Finanzmärkte, speziell wenn die in einer Angstsituation sind wie im Moment.
Eine Nachfrage dann nochmal zu dem Thema, bevor wir ein bisschen weitergehen. Wenn man sich zum Beispiel den VIX, also den Volatilitätsindex auf den S&P 500 in den USA anschaut, ich habe es vorhin erst noch gemacht, der Ausschlag dieses Mal war der dritthöchste in den vergangenen 20 Jahren. Nur bei der Finanzkrise 2008 war es auch für längere Zeit viel höher, im Corona-Crash für kurze Zeit viel höher. kann man jetzt also sagen, das ist die intensivste Phase oder intensivste vielleicht auch Krise jetzt für die Märkte nach der Finanzkrise, nach der Corona-Krise in den letzten 20 Jahren? Oder würde dem das aktuell nicht gerecht werden? Ist die Lage doch nicht so schlimm?
Das würde dem aus unserer Sicht gegenwärtig noch nicht gerecht werden. Also der Volatilitätsindex ist ein sehr spezieller Indikator, den wir auch natürlich seit Jahrzehnten verfolgen und der auch immer relativ gut ein temporäres Tief anzeigt. Und ich glaube, das hat er auch diesmal getan. Wir sind ja auch seitdem auch schon wieder in den letzten Handelstagen schon wieder gut gestiegen. Aber der VIX hat sich natürlich auch aus einem speziellen Grund erhöht. Nicht nur wegen der Angst der Marktteilnehmer, sondern auch, weil die Volatilität selbst gehandelt wird, wie eine Ware oder wie eine Aktie. Das heißt, es war einfach aufgrund der langen, langen Zeit der Euphorie eine extreme Sorglosigkeit, auch bei den Leuten, die den VIX tatsächlich handeln, sodass ein nennenswerter Teil des Anstiegs des VIX nicht auf die Angst der Anleger zurückzuführen ist, sondern schlicht und einfach, weil sehr viele Marktteilnehmer institutioneller Art überwiegend sozusagen Vola Short waren. Mhm. Und als die entsprechend stark angestiegen ist, mussten sie die Vola eindecken. Dazu mussten sie dann entsprechende Geschäfte vornehmen, die Vola noch weiter nach oben getrieben haben. Sie sehen es auch jetzt, dass sich nach wenigen Tagen die Vola gewaltig nach unten bewegt hat. Wir sind jetzt noch ungefähr bei 24. Und wir können natürlich im Zuge der Erholung auch noch auf 20 oder vielleicht 18, sowas in etwa, das dürfte so die Einschätzung sein, gehen, bevor es dann in Anführungsstrichen wieder losgeht. Ja.
Welche Branchen, welche Märkte bei den Aktienmärkten finden Sie denn trotz allem jetzt aktuell spannend? Oder würden Sie sagen, also da würde ich jetzt auch als Anleger erstmal überall von den Aktienmärkten die Finger lassen, bis da diese zweite Welle durch ist?
Ganz generell kann man, wenn man sehr vorsichtig ist, sich genauso, wie Sie gerade beschrieben haben, verhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer aus dem großen Aktienuniversum weltweit immer Titel, die deutlich unterbewertet sind, die auch entsprechende Liquidität haben und so weiter, die ein gutes Geschäftsmodell haben. Da muss man dann halt mit der Erfahrung, die wir haben, bestimmte Dinge dann eben, bestimmte Aktien eben dann selektieren. Es ist aber auch so, dass grundsätzlich würde ich dann, wenn Sie in Aktien drin bleiben wollen, trotz der zu erwartenden erneuten Welle, dann überwiegend konservative, gut bewertete, niedrig bewertete, vor allem konjunkturunabhängige Branchen auswählen. Das heißt, das sind hoffentlich niedrig bewertete Pharmatitel, das sind niedrige bewertete Nahrungsmittelunternehmen. Das ist zum Teil niedrig bewertete Unternehmen aus dem Gesundheits- und Medizinbereich, die völlig unabhängig von der Konjunkturentwicklung, die wir ja vorsichtig beurteilen oder schwierig beurteilen, ihre Geschäfte machen. Trotzdem ist es natürlich häufig so, dass wenn die Börse im Allgemeinen eben fällt, dass dann auch diese Titel fallen. Also da muss man nicht unbedingt die Erwartung haben, dass die dann verschont bleiben. Aber man kann da eben drin bleiben, weil die halt eben im Regelfall unterbewertet sind. Zumindest sollte man solche eben heraussuchen. Und eben auch ihre Geschäfte unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung machen.
Sie haben es ja angesprochen. Erstmal, die PSM Vermögensverwaltung gibt es seit über 60 Jahren. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, Herr Boxmüller, Sie sind seit 40 Jahren an der Börse, bringen da natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit. Für mich stellt es sich aktuell so dar. Zuletzt schien noch irgendwie alles in Ordnung. Der KI-Hype war schön, da stieg alles. Aber jetzt merkt man, hoppala, irgendwie, weiß ich nicht, steuert man vielleicht auf eine Art perfekten Sturm zu. Wir haben also die KI-Blase, die vielleicht ähnlich ist wie 2000 und jetzt so ein bisschen platzt. Wir haben auch Immobilien- und Schuldenprobleme, wie wir das so in den Jahren 2008 bis vielleicht 2012 und länger hatten. Und wir haben auch noch geopolitische Probleme. Also Stücke von allen Krisen der vergangenen 20 Jahre, die jetzt zusammenkommen. Ich will nicht sagen, dass alles ebenso schlimm ist wie früher, aber es kommen, und das haben Sie eben auch gesagt, ganz, 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 ganz viele Puzzlestückchen zusammen. Ist das jetzt so eine Art perfekter Sturm oder sagen Sie, das habe ich auch in den 40 Jahren öfters erlebt, man braucht sich jetzt keine riesigen Sorgen zu machen?
Wie gesagt, solche Situationen wie jetzt, die hat es immer mal wieder gegeben, aber in der Komprimiertheit, in der wir sie jetzt dann irgendwo gerade vorfinden, ist das schon etwas Spezielles, eine sehr spezielle Krise, auf die wir uns zubewegen oder in der wir uns gerade befinden. Denn keiner weiß ja so recht, was aus den militärischen Krisen passiert tatsächlich. Vor allen Dingen kurzfristig auf die nächsten Wochen gesehen im Nahen Osten. Das Potenzial ist da natürlich gewaltig, weil aus unserer Sicht sich die Israelis und auch die Amerikaner letztlich übergeordnet es sich nicht leisten können, dass der Iran die Atombombe entwickelt. Und da ist er ja kurz davor, dass er sie bekommt. Insofern muss man abwarten, ob das zu einem ganz großen Krieg sich ausweitet. Aber ganz generell sind die Krisen immer wieder anders. Also die die Konzentration auf die großen IT-Titel ist diesmal auch anders zu bewerten. Die Konzentration ist zwar wesentlich höher, aber diese Unternehmen machen auch sehr viel mehr Gewinne. Das sind herausragende Unternehmen mit guten Produkten. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Hype zum Beispiel von 2000, wo wir sehr viel gehypte Internetunternehmen hatten, die kaum Umsatz gemacht haben, wenig Gewinn und zu abstrusen Milliardenbewertungen damals aufgerufen waren. Heute ist es schlicht und einfach so, das sind hervorragende Unternehmen, die sind nur überbewertet. Einfach weil sie im Preis-Buchwert, Preis-Umsatz, KGV und so weiter horrende Bewertungen erhalten haben, weil einfach da alle Leute reingegangen sind. Zum Schluss eben auch die von Bewertungen nicht verstehen, die haben dann die Bewertungen eben noch auf euphorische Bewertungen gehoben. Ja. Also es ist jede Krise ist wieder in irgendeiner Form anders und diesmal gibt es natürlich schon sehr viele verschiedene Faktoren, die da einwirken. Deswegen sollte man vorsichtig sein und nicht glauben, dass nach einem im Grunde genommen ja ersten kleineren Rückschlag jetzt wieder alles in Ordnung ist. Mhm. Davon kann also tatsächlich keine Rede sein. Die Aktien sind auch in Amerika nach wie vor teuer und vor allen Dingen vor der Perspektive eines wirtschaftlichen Abschwungs. Ob es zu einer Rezession kommt, muss man sehen, aber auf jeden Fall hochwahrscheinlich ist ein nennenswerter wirtschaftlicher Abschwung, der reicht aber ja im Regelfall dann schon aus, um die Gewinnerwartungen deutlich nach unten zu bewegen und damit ist die Gesamtbewertung des Marktes zu hoch, da kommt der Markt runter.
Wir hatten auch ganz am Anfang ganz kurz Deutschland angesprochen, vielleicht ein Kommentar von Ihnen dazu, wie die wirtschaftliche Lage jetzt hier aktuell ist und was halten Sie von deutschen Aktien? Unsere Leser haben ja auch und Zuschauer haben ja sehr viele und deutsche Aktien, kaufen gerne deutsche Aktien. Was würden Sie da aktuell raten?
Auch da muss man eine ganz differenzierte Beurteilung abgeben. Wenn Sie sich den DAX in den letzten Jahren anschauen, dann ist er natürlich per Saldo sehr schön gestiegen, auch auf neue Hochs, fast auf 19.000. Aber wird eben sehr getrieben von sehr wenigen hochgewichteten Papieren. Ja. Während berühmte, fundierte deutsche Unternehmen wie die Automobilindustrie und so weiter zum Teil 50% unter ihren Höchstständen stehen, obwohl der DAX auf dem Höchststand steht. Das heißt, man muss innerhalb des DAX eine sehr große Selektivität vornehmen, wenn man auf Einzeltitel setzt. Wenn man auf den Index ans Ganze setzt, muss man sich über eins im Klaren sein. Die deutschen Aktien sind zu fast zwei Dritteln im Besitz der Engländer / der Amerikaner. Und wenn wir in den USA Börsenprobleme kriegen, das konnten wir auch sehr gut sehen in den letzten Wochen, dann wird eben der DAX mit ausverkauft. Der DAX ist analytisch deutlich billiger als der amerikanische Markt. Auch die europäischen Aktien sind deutlich billiger als der amerikanische Markt. Das nützt nur in diesen psychologisch bestimmten Momenten gar nichts, weil eben dann von amerikanischer und auch englischer Seite, die eben wie gesagt die Mehrheit der deutschen Aktien besitzen, eben dann auch mitverkauft wird. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Ja. Und auch der DAX ist natürlich gewaltig gestiegen von 12.000 fast auf 19.000, 12.000 im Oktober 2022. Das war auch ein gewaltiger Schluck aus der Pulle. Und da haben wir natürlich auch jetzt auch im Grunde genommen, sind die bisherigen Korrekturen sehr, sehr überschaubar. Natürlich, wenn man zum Schluss gekauft hat, und das ist haben ja sehr viele gemacht in der Euphorie zum Schluss, die liegen natürlich jetzt schon zum Teil gewaltig hinten. Aber das ist natürlich dann immer eben dieses psychologische Problem. Und da weiß man auch nicht ganz genau, wie diese Leute sich dann verhalten. Wir gehen nicht davon aus, dass die jetzt alle irgendwie schon verkauft haben. Mhm. Also da könnte es eben noch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eben zu einer zweiten Verkaufswelle geben. Wo dann der DAX hingeht, schwierig zu sagen, aber auch der könnte ein weiteres Abwärtspotenzial von 10% und mehr haben. Sagen wir mal bis Oktober sowas könnte das durchaus passieren.
Sie haben schon ein, zwei Fehler angesprochen, Herr Borgsmüller, die Anleger aus Ihrer Sicht, Privatanleger, oft tun. Einmal haben Sie gesagt, halt in der Euphorie dann noch alles kaufen zu wollen und halt sich mit Bewertungskennzahlen nicht auszukennen. Was gehört denn sonst noch zu Fehlern, wo Anleger jetzt echt mal gucken sollten, die zu vermeiden? Grundsätzlich aber vor allem jetzt in der nächsten Zeit natürlich.
Ja, in der nächsten Zeit ist es natürlich so, man sollte nicht, also wenn man unserer Meinung folgt, man sollte jetzt nicht glauben, die Dinge sind überstanden und dann irgendwie seine restlichen Reserven auch noch gleich jetzt in den Markt stecken. Mhm. Also bitte liquide bleiben und im Gegenteil, da wo man auch höhere Gewinne noch hat, tatsächlich diese Erholungsbewegung nutzen, um die zum Teil zu realisieren. Kommt natürlich auch immer individuell darauf an, in welcher Lebenssituation befindet sich der Zuseher oder ihr Leser. Das muss man alles sehr persönlich beurteilen. Da sind wir natürlich Profis, wir können das. Und insofern kann man da keinen pauschalen Rat geben. Denn diejenigen, die zum Beispiel Aktien sparen machen, sollten das einfach weiter durchhalten. Wenn sie jung sind, die sollten einfach auch in diese in diese fallenden Kurse ihren Sparplan weiter aufrechterhalten, weil es dadurch wird es ja gerade interessant. Ja, das ist ja dieses Cost-Averaging setzt ja dann voll ein, wenn ich einfach Zeit habe, aufgrund meines Alters 10, 20, 30 Jahre anzusparen in Aktien, dann kann ich das natürlich auch entsprechend weiter tun, auch wenn die Börse mal 20-25% fällt. Das ermöglicht mir dann die Chance, eben auf durchschnittlicher Basis Aktien billiger einzukaufen. Wenn man ein gewisses Alter hat und auf die Einnahmen und auch auf die Vermögenswerte angewiesen ist, dann muss man natürlich schon ein bisschen Timing betreiben. Da kann man nicht einfach sagen, naja, wenn es jetzt brutal fällt, noch bis Frühjahr, Mitte nächsten Jahres, das halte ich einfach alles durch, so ungefähr. Und wir haben ja schon Phasen gehabt, wo sich die Börsen eben über 10, 12, 13, 14 Jahre nicht erholt haben oder erst dann wieder die alten Kurse gesehen haben. Und man kann im Moment aus unserer Sicht nach vorne überhaupt nichts ausschließen. Ja. So die Welt, so wie die Welt aufgestellt ist, wie sie insgesamt in den ganzen Regionen und Ländern auch in einem ungeheuren Zwiespalt steckt. Fast jedes Land ist vor allen Dingen auch politisch in einer gewaltigen Teilung. Ja, wenn Sie Amerika anschauen, wenn Sie die Chinesen anschauen, wenn Sie viele andere Länder anschauen, auch hier bei uns, eine riesige Unzufriedenheit mit der Regierung. Also es ist sehr, sehr viel Psychologie im Moment auch im Spiel. Deswegen einfach grundsätzlich vorsichtig sein und seine Reserven jetzt auf keinen Fall schon investieren, ja, sondern ein bisschen der Sache noch zuschauen. Es ist hochwahrscheinlich, dass man eben noch günstigere Einstiegskurse in den nächsten 6 bis 12 Monate bekommt.
Sie haben diese Teilung angesprochen, einfach so aus Ihrer Erfahrung, diesen Zwiespalt. Was denken Sie, woher kommt das, dass sich so die ganze Welt so in so einer Art Zwiespalt befindet? Kann man das irgendwie erklären?
Ja, das ist fast eine philosophische Frage natürlich. Ne? Das ist ein sehr, sehr übergeordnetes Thema. Wir haben eben eine Teilung, die auf vielen Ebenen aufzeigt, dass die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern eben sehr verschiedene Ansichten zu den verschiedenen Themen hat. Und das Energielevel auf der Welt ist einfach auch so brutal gestiegen durch die permanente Information, die man bekommt, durch die Überinformierung. Die Leute sind massiv gestresst im Vergleich zu früheren Generationen. Und aus diesem Stressverhalten heraus trifft man dann halt eben auch zum Teil falsche Entscheidungen, nicht nur auf geschäftlicher, sondern auch auf privater Ebene. Der Energielevel der Welt hat sich ganz, ganz deutlich durch die Geschwindigkeit der Informationsverteilung, der Informationsaufnahme und der Reaktionen darauf ganz, ganz deutlich beschleunigt. Und Sie können eben halt, wie Sie es jetzt gesehen haben, zum Teil die Gewinne von einem ganzen Jahr in 4, 5 Handelstagen abgeben, weil alle auf den gleichen Knopf drücken. Oder weil sie eben zum Beispiel eben auch sich massiv zum Beispiel in Yen verschulden. Das hat scheinbar eine Dimension von 1.000 bis 2.000 Milliarden angenommen, dass man sich billig im Yen verschuldet hat und damit alle möglichen anderen Assets gekauft. Auch da dürfte eine Bereinigung noch weit nicht stattgefunden haben, sondern vielleicht eine erste Bereinigung von den Leuten, die das halt massiv auf Kredit auch getan haben, dass die jetzt schon mal aus dem Markt genommen worden sind. Aber viele der Yen-Carry-Trades sind noch voll intakt. Und insofern, also es gibt einfach sehr viele psychologische Dinge, die im Moment die Leute in Stress versetzen und die dann auch zu irrationalen Handlungen führen. Das ist so.
So langsam zum Schluss des Interviews, Herr Borgsmüller. Welche Überraschungen, sowohl positiv wie auch negativ, könnten denn jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch bis Jahresende, aus Ihrer Sicht noch stattfinden?
Ja, also wenn es im normalen Gang geht, den wir erwarten, dann schwächt sich die Wirtschaft weiter ab. Mhm. Das dürfte der Fall sein. Überraschungen wären dann zu erwarten, wenn die Notenbanken, die aus unserer Sicht viel zu spät dran sind im Hinblick auf die Zinssenkung, die EZB hat zwar schon einmal gesenkt, aber die Amerikaner werden das wohl erst im September tun, die sind, wie man in Amerika sagt, behind the curve, sie sind ganz massiv zu spät dran. Also die rezessiven und wirtschaftlichen Abschwächungstendenzen sind klar ersichtlich und die Überraschung positiver Art wäre nur dann, wenn die Notenbanken wirklich massiv auch noch in diesem Jahr die Zinsen senken. Und von massiv, da muss man dann schon von 2% oder sowas ausgehen nach unten, damit das dann wirklich auch Effekte für Finanzierung und so weiter hat, über die wir ja schon gesprochen haben. Weil die meisten Finanzierungen sind eben so niedrig abgeschlossen worden, dass selbst Zinssenkungen von 1-2% trotzdem noch zu höheren Finanzierungskosten führen. Ich glaube, diesen Faktor haben die wenigsten im Moment im Blick. Ja, negative Überraschungen kann es natürlich auf der anderen Seite auch geben, vor allen Dingen, wenn irgendwelche politischen Dinge eskalieren Und vor allen Dingen auch, das ist ja auch eine schwierige Situation, sollte sich Frau Harris jetzt vielleicht dann doch noch durchsetzen in der Wahl, wer weiß, wie dann die Anhänger Trumps dann reagieren werden, ob es in Amerika vielleicht zu schwierigen Bürgerauseinandersetzungen kommt und so weiter. Also es gibt sehr viele Dinge, die man sozusagen in den Karten haben muss, wenn man das Kartenspiel auf der Hand hat, und muss halt schauen, welche neuen Karten kommen und wie verändert das mein Blatt sozusagen. Man sollte schon die meisten möglichen Spielkarten, die noch draußen liegen, kennen, aber das können Sie selbst mit 60 Jahren Erfahrung zum Teil nicht. Da liegen noch vielleicht die eine oder andere positive oder negative Karte, die man so nicht die man so nicht erwartet hat. Einfach weil es kann im Moment einfach auf so vielen Ebenen so viel passieren. Mhm.
Herr Boxmüller, ganz zum Schluss, wir haben ja jetzt auch einen weiten Bogen geschlagen, haben schön aber auch die Märkte und die ganze Situation drumherum betrachtet. Aber gibt es einen Aspekt aus Ihrer Sicht, der Ihnen jetzt noch sehr wichtig ist oder den wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, worüber Sie aber jetzt gerne noch reden wollen und auch die Anleger informieren möchten?
Also ganz generell sollte man klar wissen, dass die Aktie letztlich in der langen Linie alle anderen Anlageformen schlägt. Das heißt, wenn man jung ist, zwischen 20 und 35 oder auch 40, dann sollte man schon den Großteil seines Vermögens in Aktien investieren, möglichst in qualitativ gute Aktien und einfach tatsächlich durchhalten, sofern man das kann. Ja? Das ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht gezwungen wird, in Korrekturphasen, die auch mal größer sein können, 10-20%, auch mal 30%, gezwungen ist, in irgendeiner Form am Tief zu verkaufen. Also man muss sich schon leisten können, diese Aktien durchzuhalten. Aber dann ist wissenschaftlich ganz klar untersucht, dass nach einem Zeitraum von etwa 15 bis 18 Jahren die Aktie alles andere aus dem Feld schlägt. Ja. Wenn man allerdings schon älter ist, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht einen zu hohen Aktienanteil hat oder einen generell einen zu hohen Anteil an Risikopapieren in seinem Depot, was die Menschen oft teilweise gar nicht wissen, weil sie sich mit Geld nicht auskennen und sich auf ihren Berater verlassen und da dann doch das Portfolio eigentlich mit der Lebenssituation des Menschen und mit dem Alter des Menschen oftmals gar nichts zu tun hat. Das sehen wir dann immer, wenn nach großen Einbrüchen die Leute zu uns kommen und ihre entsprechenden Verluste uns dokumentieren und das teilweise im hohen Alter. Das ist natürlich dann in Anführungsstrichen keine seriöse Beratung, / Verwaltung.
Herr Boxmüller, ganz herzlichen Dank für das Interview. Sie haben wirklich nochmal die Lage aktuell beleuchtet, gesagt, dass es aus Ihrer Sicht jetzt zwar eine kleine Erholung geben kann, dass es dann aber nochmal eine zweite Welle nach unten geben dürfte, die dann auch die ersten Tiefs nochmal unterbietet. Und wir haben so ein bisschen natürlich die ganzen Problematiken auf der Welt angesprochen, die Anleger auf jeden Fall ja auf dem Schirm haben sollten. Was ich aber schön fand, gerade auch zum Ende, dass man sagt, okay, langfristiges, gutes Investieren, seriöses Investieren hat sich noch immer ausgezahlt und dürfte sich, wir kennen die Zukunft nicht, aber dürfte sich auch weiterhin sehr gut auszahlen.
So ist es, haben Sie sehr gut zusammengefasst.
Herr Boxmüller, ganz herzlichen Dank und hoffentlich gerne in den nächsten Monaten zu einem weiteren Gespräch.
Bedanke mich auch sehr, vielen Dank.
Und damit bleibt mir wie immer am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.